Ich glaube, dass grundsätzlich es für uns wichtig ist, das Erinnern nie zu verlieren. Das ist auch für mich ein sehr, sehr persönliches Thema.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kantinengespräche, dem Podcast des Tiroler Landestheaters. Heute geht es um eine ganz besondere Produktion, nämlich um die Passagierin des polnischen Komponisten Mieczysław Weinberg. Warum diese Oper so besonders ist, darüber spreche ich gleich mit dem Intendanten des Tiroler Landestheaters. Er ist auch der Regisseur dieser Produktion und ich freue mich sehr, dass er sich heute inmitten der Probenarbeit Zeit für ein Gespräch nimmt. Herzlich willkommen, Johannes Reitmeier.
Dankeschön.
Diese Oper ist nicht zuletzt deshalb so außergewöhnlich, weil sie eines der düstersten Kapitel der Geschichte thematisiert, nämlich den Holocaust, der auch das Leben des Komponisten polnisch-jüdischer Herkunft auf entsetzliche Weise geprägt hat. Nun ist das zugegebenermaßen ein sehr ungewöhnlicher Stoff für eine Oper. Wie war oder ist diese Erfahrung für Sie? Sie stecken ja, wie gesagt, mitten in der Probenarbeit. Wie gehen Sie und die SängerInnen mit diesem schwierigen und sicherlich belastenden Thema um?
In der Tat, dieses Stück ist zutiefst berührend. Aber ich muss sagen, wir schwanken in dieser Probenarbeit immer zwischen Begeisterung und Erschütterung. Begeisterung auf der einen Seite, weil die Passagierin wirklich in jeder Hinsicht ein Meisterwerk ist. Großartige Musik, auch ein sehr, sehr gutes Libretto. Und auf der anderen Seite natürlich diese wirklich beklemmende Handlung, diese Atmosphäre, diese Geschichte, die im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau spielt, diese persönliche Tragik der handelnden Figuren, aber vieles eben mündet immer wieder in der gemeinsamen Überzeugung, dass wir es da wirklich mit einem phänomenalen Werk zu tun haben.
Vielleicht fangen wir zunächst von vorne an. Zu Beginn der Oper scheint die Welt ja noch einigermaßen in Ordnung zu sein eigentlich. Wo befinden wir uns da am Anfang genau und welche Figuren begegnen uns?
Wir befinden uns zunächst an Bord eines Ozeandampfers, der Kurs auf Brasilien nimmt. Wir begegnen dem deutschen Diplomaten Kretschmer und seiner Frau Lisa, die gemeinsam dorthin reisen, weil er dort eine Stelle in der Botschaft annehmen wird. Und beide sagen ihrer alten Heimat mit einem guten Gefühl Adieu. Zumindest macht die Oper uns das zunächst einmal glauben und freuen sich auf diese neue Aufgabe und betrachten es sogar als eine Art zweite Hochzeitsreise.
Und dann in diese doch ausgelassene, urlaubshafte Stimmung bricht dann ein Ereignis herein. Was passiert da auf dem Schiff?
Lisa trifft an Bord dieses Schiffes auf eine geheimnisvolle Passagierin, deren Identität ihr insoweit Rätsel aufgibt, als sie der Meinung ist, dieser Frau schon einmal in einer anderen Umgebung und anderen Umständen vor Jahren begegnet zu sein. Und wir werden Zeuge einer sehr verstörenden Entwicklung bei Lisa, die nämlich zusehends in Panik gerät, was ihrem Mann natürlich nicht verborgen bleibt und letzten Endes auch eine Erklärung erfordert.
Und die Handlung der Oper wird sozusagen in filmschnittartigen Rückblenden erzählt. Wie sind Sie damit bei der Produktion umgegangen?
Lisa gesteht nun ihrem Mann Walter ihre Vergangenheit als Wärterin, als Aufseherin im KZ Auschwitz, wo sie eben dieser Passagierin, eine Polin namens Marta, die ein Häftling war, der sogenannte bevorzugte Häftling von Lisa als Aufseherin. Diese Person glaubt sie eben in dieser Frau zu erkennen. Mhm. Und da fächert sich eben diese gemeinsame Vergangenheit dieser so unterschiedlichen Frauen auf, eben in diesen Sequenzen in Form einer Rückblende. Und so wechselt eben die Szenerie zwischen dem Hochseedampfer und den Szenen, die in den Baracken des Konzentrationslagers spielen. Wir waren uns dessen bewusst, dass es da auf der Bühne fliegende Wechsel geben muss. Ja. Und so hat der Bühnenbildner Thomas Dörfler ein Konstrukt, ich nenne es immer eine Skulptur, wenn man so will, erfunden, die gleichzeitig eben dieses Schiff darstellt, aber auf der anderen Seite aber eben auch die bedrückende Atmosphäre des Konzentrationslagers genauso einfängt.
Ja, dazu hören wir später auch noch ein bisschen mehr vom Bühnenbildner selbst, von Thomas Dörfler. Zunächst nochmal zu den beiden Frauencharakteren. Lisa und Marta haben ja ein sehr schwieriges Verhältnis. Noch ist sie sich ja gar nicht sicher, ob es sich wirklich um diese Marta handelt. Wie entwickelt sich denn dieser Konflikt? Oder gibt es da irgendwie einen stärkeren Charakter in dem ganzen Zweikampf, könnte man ja vielleicht schon fast sagen?
Das Besondere am Verhältnis der Aufseherin Annalisa Franz und der polnischen Gefangenen Marta ist, dass sie in einer Beziehung zueinander stehen, die sich eigentlich diametral gestaltet zu dem, was wir aufgrund dieses Verhältnis Wärterin Gefangene erwarten würden. Nämlich, dass der dominantere, der stärkere, der gefestigtere Charakter und damit eben auch eine bestimmte Überlegenheit, eine Form der Überlegenheit eben bei der Marta zu suchen ist. Und dass im Gegensatz dazu Lisa immer wieder versucht, durch bestimmte Gunstbezeugungen gegenüber dieser Gefangenen, deren Vertrauen zu gewinnen, sich manchmal sogar förmlich andient. Und das macht dieses Verhältnis so spannend.
Die Oper basiert ja auf dem Roman von Sophia Posmisch. Die hat die Charaktere auch so angelegt. Sie musste sich damals sogar der Kritik stellen, dass sie die Aufseherin Lisa zu positiv dargestellt hätte. Und sie hat sich dazu auch dann entsprechend geäußert, dass es ihr Recht wäre, da sie es nicht aus ihrer Sicht erzählt, sondern eben sie sich vor ihrem Ehemann rechtfertigt. Wie ist es Ihnen damit gegangen? Sie haben die Bregenzer Premiere damals gesehen, als Sie zum ersten Mal mit dem Werk in Kontakt kamen. Hat Sie das irritiert?
Also ich glaube nicht, dass die Figur der Annalisa Franz zu positiv charakterisiert wird. Auf jeden Fall nicht in der Oper. Ja, denn die Oper ist musikalisch so subtil, dass sie diesen Charakter selbst in Momenten, in denen sie die Situation zu beschönigen sucht, zu verharmlosen, zu verteidigen sucht, musikalisch immer auch Lügen gestraft wird. Mhm. Also in der Oper ist das sehr differenziert gestaltet. Nein, Sophia Posmisch hat einfach die Frage von Schuld und Verantwortung nicht einfach auf ein Schema Opfer Täterin reduziert, sondern sie hat ich glaube, ja, durchaus mit einer gewissen Abwägung betrachtet. Und so ist eben diese nunmehr eben von gewissen Schuldgefühlen, Selbstzweifeln, geplagte Lisa, die sich an dieses Geschehen, das sie selber verdrängt hat, wie viele Deutsche das Geschehen verdrängt haben, in ihrem Nachkriegsleben nicht mehr zulassen wollten. So ist eben sie durchaus auch vielleicht jetzt nicht ein Opfer, aber sie ist eine Getriebene. Mhm. Ja, eine Getriebene ihres Gewissens. Und deswegen einfach nicht nur eine kaltblütige Täterin, zumal wir ja aus den auch autobiografischen Schilderungen von Frau Posmisch wissen, dass das Vorbild für Annalisa Franz eben nicht zu den sadistischen Aufseherinnen, Wärterinnen in dieser Zeit gehört hat.
Ja, und ich finde, da liegt auch eine gewisse Kraft eigentlich in dieser Erzählweise der Oper.
Also man kann diesem Werk eben nicht mit einem Schubladendenken gerecht werden. Ja, dazu ist es letzten Endes auch zu raffiniert in der Anlage. Und das macht eben aus diesem Stück Erinnerungskultur eben auch einen spannenden Opernabend.
Ja, es gibt auch noch weitere Figuren, zum Beispiel Tadeusz, der kommt auch in dem Roman vor. Wer ist dieser Tadeusz?
Tadeusz ist der Verlobte von Marta. Lisa erwischt die beiden bei einem zufälligen Zusammentreffen. Sie wurden getrennt ins KZ eingeliefert und begegnen sich dort. Und Tadeusz gibt auch unumwunden zu, dass sie verlobt sind in einer Welt, die noch Verlobungen kennt und liefert sich letzten Endes auch ein bisschen der Wärterin, der Aufseherin damit aus. Er ist offensichtlich ein sehr abgeklärter, ein durchaus mutiger Mensch, der bei einer Untergrundorganisation im Konzentrationslager auch tätig ist und der letzten Endes dieser Annalisa Franz auch entgegentreten kann, der ihr dann, als sie ihn auch einzufangen sucht, über gewisse Gefälligkeiten sagt, ich brauche das nicht. Mhm. Ja, ich will keine Geschenke von Ihnen.
Ja.
Ja, und das finde ich sehr bemerkenswert an dieser Figur.
Mhm. Ja. Und es gibt auch eine ganz zentrale Szene in der Oper, da spielt Tadeusz eine wichtige Rolle. Welche ist das?
Im Gegensatz zum Roman, wo Tadeusz in einer Schreibstube arbeitet, ist er in der Oper Musiker, offenbar ein begnadeter Geiger. Und das hat sich herumgesprochen bis zum Kommandanten des Lagers, der sich selber als einen Musikkenner empfindet, offenbar aber einen eher trivialen Musikgeschmack hat. Und bevor man plant, diesen Tadeusz zu ermorden, lässt man ihn zynischerweise in einem Konzert vor den Offizieren auftreten. Dort soll er mit seiner Geige den Lieblingswalzer des Kommandanten spielen. Er verweigert sich aber diesem Befehl und er spielt die Jaconne von Bach. Und das ist ein musikalisch unglaublich ergreifender Moment.
Ja. Ja, und auch ein starkes Statement auf jeden Fall.
Ein starkes Statement auch gegen die zynische Trivialisierung und Instrumentalisierung, die Musik in den Konzentrationslagern erfahren hat.
Ja. Welche Rolle spielt denn allgemein das Thema Erinnerung in Bezug auf Weinbergs Passagierin?
Also ich glaube, dass grundsätzlich es für uns wichtig ist, das Erinnern nie zu verlieren. Das ist auch für mich ein sehr, sehr persönliches Thema. Meine Eltern gehörten der deutschen Kriegsgeneration an. Das Thema Zweiter Weltkrieg, das Thema Nationalsozialismus, das Thema Verstrickung der Deutschen in dieses Regime, in dieses Terrorregime, war bei uns ständiges Gesprächsthema. Ich habe sehr viel mit meinen Eltern darüber diskutiert, vor allem nachdem wir in der Schule konfrontiert wurden mit diesem Teil, mit diesem düsteren Teil unserer Geschichte. Also insoweit spielt also gerade auch für mich dieses Werk eine ganz zentrale Rolle.
Mhm. Jetzt gibt es noch eine Besonderheit. In der Oper kommen viele verschiedene Sprachen vor. Was hat es damit auf sich?
Diese Vielfalt an Sprachen, wir begegnen der polnischen Sprache, der tschechischen Sprache, Französisch, natürlich Deutsch, aber eben auch Englisch, Russisch. Das macht dieses Stück sehr authentisch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite werden wir eben auch wiederum damit konfrontiert, wie viele Nationen letztlich von den Nationalsozialisten in diesen Lagern interniert und vernichtet wurden.
Ja. Und nun noch eine abschließende Frage. Wieso sollte man Ihrer Meinung nach diese Oper unbedingt gesehen haben?
Ich glaube, dass sie zu den ganz großen Tonschöpfungen des 20. Jahrhunderts gehört. Vor allem finde ich es wichtig, sich mit diesem Werk als Zuschauerin, als Zuschauer auch auseinanderzusetzen, weil wir es sehr spät erst kennengelernt haben. Es gibt keine Aufführungstradition in dem Sinn. Und überall, wo es gezeigt wird, wird es meistens zum ersten Mal gezeigt. Und deswegen glaube ich, sollte man sich selbst, wenn es sich um ein heikles, ein schwieriges Thema handelt, unbedingt einem solchen Abend auch aussetzen.
Ja. Herzlichen Dank für das Gespräch und schon mal toi 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 für die bevorstehende Premiere am 21. Mai im Großen Haus des Tiroler Landestheaters. Ja, und ich freue mich jetzt sehr, den Bühnenbildner der Produktion Die Passagierin in dieser Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Thomas Dörfler.
Hallo.
Für einen Bühnenbildner ist immer mit das Wichtigste, in welcher Zeit ein Stück spielt und welche Schauplätze darin angelegt sind. Wie sieht das bei der Passagierin aus?
Ah, da muss ich, glaube ich, gleich dazwischen grätschen. Das Wichtigste ist mir, welche Atmosphäre dieses Stück hat und in welcher Atmosphäre es spielt. Ob es jetzt immer richtig und wichtig ist, auf der Bühne konkrete historische Zeiten abzubilden, da bin ich auch sehr skeptisch, ob das gelingt. Ich nenne da immer gern die Sandalenfilme der 60er Jahre, die haben auch gemeint, sie machen historische Filme. Ja. Und heute können wir darüber schmunzeln. Also mir ist die Atmosphäre eines Stücks eigentlich wichtiger. Wir haben aber gleichwohl hier eine sehr konkrete Verortung, die man natürlich auch nicht ganz übergehen kann. Das Stück spielt ja zu einem Teil sozusagen in einer Rückblende im Konzentrationslager Auschwitz und zum anderen Teil eben in der Nachkriegszeit auf einem Ozeandampfer in Richtung Südamerika. Also diese beiden Settings, die gibt es natürlich und da kann man sich auch nicht völlig drüber hinwegsetzen.
Ja, und es gibt auch immer wieder Rückblenden. Also es wechselt ziemlich schnell zwischen diesen beiden Orten. Wie lässt sich das jetzt so lösen auf der Bühne?
Ja, das ist natürlich eine Aufgabenstellung, derer man sich annehmen muss. Es ist eigentlich nicht nur schnell, es geht eigentlich übergangslos. Mhm. Es geht übergangslos, spielt es in diesen beiden zeitlichen und räumlichen Gegebenheiten. Und deshalb war es uns auch wichtig, etwas zu finden, was eigentlich sozusagen zeitgleich beides bedienen kann. Das war die selbstgestellte Aufgabenstellung letztlich.
Und vielleicht kannst du das kurz beschreiben für unsere Hörer und Hörerinnen, die sie jetzt natürlich nicht sehen können, wie deine, ja, ich sag mal, Lösung oder dein Bühnenbild eben aussieht.
Ja, ich kann das versuchen. Der Matthias hat gesagt, wenn er das jetzt auch noch so erzählen könnte, dann hätte er sich ja das ganze Jahr an der Staffelei sparen können. Da hat er wahrscheinlich recht und das geht mir natürlich ähnlich. Aber beschreiben kann man es natürlich gleichwohl. Ich habe versucht, sozusagen das Sujet-Schiff zu bedienen, indem ich aus dem Material des Lagers, also aus diesen bekannten Lagerbritschen, die in diesen Baracken letztendlich, da wo die Gefangenen untergebracht waren, eben zuhauf, in eigentlich jedem Konzentrationslager sah das so ähnlich aus, vorhanden waren, aus diesem Material sozusagen eine schiffförmige Skulptur auf die Bühne zu bauen, die eben wirklich gleichzeitig Lager und gleichzeitig Schiff sein kann. Mhm. Eigentlich ein Zwitter aus den beiden Schauplätzen.
Mhm. Und also wie kann man sich das vorstellen? Wie können sich auf diesem Schiffsgerüst, kann man vielleicht am ehesten sagen. Wie können sich die Sänger und Sängerinnen da bewegen?
Ja, das Ganze, das ist eine Herausforderung an die Regie erstmal und natürlich auch an die Darsteller. Das ist schon der Versuch, das bespielbar zu machen. Das ist bis zu vierstöckig aus diesen Lagerbritschen gebaut, so muss man das vorstellen. Geht also relativ in die Höhe.
Weißt du ungefähr, wie viele Meter, wie hoch das ist?
Die Standfläche, das ist dann nicht so dramatisch. Die höchste Standfläche, die wir haben, müsste dann rein rechnerisch über 3 Meter etwas sein, glaube 3,20, dann nochmal 80 unten. Ja, also knapp 4 Meter ist die Standfläche. Mhm. Dann kommt natürlich noch Geländer dazu und in der Mitte dieses Schiffes gibt es natürlich sozusagen, wie das bei einem Ozeandampfer der 50er, 60er Jahre sein muss, einen Art Schornstein, den wir versucht haben zu benutzen, auch als Zugangsweg, dass man auch in das Innere dieses Gebildes kommen kann. Mhm. Und auf diesem Gebilde ergibt sich sozusagen eine Art Reling, an der entlang man natürlich spielen kann. Und in dem Gebilde kann man dann die Lagerszenen darstellen, wie man eben in solchen Britschen, da hat man halt nur einen Meter, dann kommt die nächste sozusagen. Das ist so ungefähr wie, ja, wie im Liegewagenabteil, kann man sich vorstellen.
Und das Paar, das darauf reist, mit vielen anderen, sind Lisa und Walter. Und sie haben nochmal eine extra Kajüte, würde man wahrscheinlich auf dem Schiff sagen. Also die haben nochmal einen extra Raum.
Ja, das ist natürlich gegeben im Stück, dass einige Szenen spielen sozusagen im privaten Umfeld einer Kajüte auf so einem Überseedampfer, die man auch noch braucht. Und die habe ich auch versucht, aus dem Ganzen zu entwickeln. Da klappt also im Heck, wenn man das so nennen möchte, dieser Skulptur, etwas auf, ähnlich wie das auch heute noch bei Fähren zum Beispiel wäre, dass so die Brücke herabgelassen wird, dass man da rein kann und das gibt dann den Blick frei in eine Kabine, die wir aber auch jetzt nicht wirklich zeitgenössisch ausgestaltet haben, sondern mehr als so ein kleines Glashaus, in dem man da sitzt und über den Ozean fährt.
Und ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, kann man doch sagen, dass sich auch gerade durch diesen zusätzlichen Raum noch sehr wirkungsvolle Spielmöglichkeiten ergeben.
Naja, also der Raum gebiert natürlich einiges an Spielmöglichkeiten, die gar nicht so einfach sind. Gerade für Sängerdarsteller ist es natürlich eigentlich einfacher, auf einer flachen Bühne zu stehen. Dieses Schiff, muss man dazu sagen, das ist auch noch in ein Meer gebettet, aber das ist auch kein Meer, sondern auch da haben wir uns bedient aus der leider umfangreichen Bilderwelt, die uns da erhalten geblieben ist aus dieser schrecklichen Zeit der Konzentrationslager. Es ist ein Meer letztlich aus Schuhen, in dem sich dieses Schiff bewegt. Es ist also auch drumherum keine ebene Bühnenfläche, was aber natürlich sehr spannende topografische Aufstellungen der Darsteller ermöglicht. Und das wird eigentlich fortgesetzt in dieser Stellage, aus der dieses Schiff besteht. Da kann man natürlich schön in die Höhe staffeln und Bilder bauen.
Und es gibt noch ein Detail. Also es ist, wie gesagt, Holzfarben angestrichen und es gibt aber ein Detail, was das einzige bunte Detail ist auf diesem Schiff.
Die Lichterkette. Ja, die ist gar nicht bunt, die muss eigentlich auch einfarbig sein. Das soll eben nicht fröhlich sein oder so. Für mich ist das so wie so ein leeres Tanzschiff auf irgendeinem See oder sowas, das dann so über die Toppen geflackt mit den Lichtern ist. Aber ich möchte die eigentlich auch nicht bunt machen, sondern einfarbig und einfach ist für mich kein Zeichen der Fröhlichkeit, eher unterstützt sowas dann
die Melancholie sozusagen. Und es gibt ja auch diese wichtige Ballszene.
Natürlich, wir haben eine Ballszene auf diesem Schiff, das gilt es eben auch noch zu bedienen. Also das oberste Stockwerk dieser Stellage dient eigentlich auch für diese Schiffsszenen, um die aufzuführen, ja.
Wie ist es eigentlich für jemanden, der schon so lange in dem Beruf tätig ist? Ist es immer noch was Besonderes, wenn man dann von dem Modell hin zum richtigen Bühnenbild kommt? Also wenn es dann vor einem steht in in wahrer Größe aufgebaut ist. Ist das noch immer was Besonderes?
Das ist schon immer ein spannender Moment, dass das, was man sich so im stillen Kämmerlein allein da ausgedacht hat oder eben in Rücksprache mit dem Regisseur, dass das dann plötzlich in Anführungsstrichen echt vor einem steht und plötzlich groß ist. Man sieht das natürlich auch wachsen im Werdegang, aber dennoch, wenn das zum ersten Mal auf die Bühne kommt, das ist nach wie vor ein ganz toller Moment und man freut sich da eigentlich ganz kindisch dran, das jetzt sehen zu können. Mhm.
Was waren jetzt dabei oder gab es überhaupt Schwierigkeiten dabei? Also jetzt aus deiner Sicht oder?
Ich glaube, Theater ohne Schwierigkeiten ist mir noch nicht untergekommen, obwohl ich das ja, wie schon angemerkt, ein paar Jährchen mache. Es ist immer auch ein Kampf. Das denke ich auch immer, deswegen ist Theater eigentlich so schwer, außerhalb des Theaters zu lehren oder zu unterrichten oder zu lernen, weil man das gar nicht simulieren kann. Da arbeiten so viele unterschiedliche Gewerke, Menschen unterschiedlichster Herkunft, meine ich jetzt nicht ethnisch, sondern vom Handwerk, von anderen Berufen, die da alle zusammenkommen, um an einem solchen Ding zu arbeiten. Da gibt es dann die Theatermaler, die Tischler, die Schreiner, die Schlosser, die Tapezierer, die all diese Gewerke, die da zusammenarbeiten müssen. Da gibt es natürlich immer auch Probleme und es gibt auch immer Probleme, vom Entwurf zum Realen zu kommen. Mhm. Denn eigentlich ist jede Vorlage, ich nenne das immer eine so, aber anders Entwurf, weil ich habe es noch nie erlebt bei irgendeiner Abgabebesprechung oder so, dass nicht der Bühnenbildner sagt, ja so, aber vielleicht ein bisschen mehr von da wie die Ecke müsste dort auch sein und so weiter und so fort. Also es ist auch sehr viel, da staune ich immer, da bin ich auch immer ganz, ja, wie soll ich sagen, kleinlaut, wenn ich anderssprachig, großes Wort, Bühnenbildnern muss, denn man redet eigentlich so viel zwischen den Zeilen, was, wenn man nicht in der Muttersprache tätig ist, nicht klappt.
Ja.
Und in Wahrheit redet man ein Bühnenbild herbei. Das kann immer gar keiner glauben. Es gibt doch konkrete Pläne und so weiter. Aber es ist wirklich so, man muss ein Bühnenbild herbeireden können. Und das gibt natürlich auch Missverständnisse und Schwierigkeiten, auf die man da stößt.
Und du hast das vorbereitete Modell in 3D. Ist das üblich oder war das jetzt auch für dich was Neues?
Also für mich ist es seit einigen Jahren Bestandteil des Spektrums, sage ich mal. Das ist eigentlich völlig unerheblich, ob man sich jetzt im Kartonmodellbau ausdruckt oder im Entwurf oder im 3D-Modell. Hat natürlich gewaltige Vorteile. Um es kurz vielleicht zu beschreiben, man baut sonst so ein haptisches Modell, aber das kann immer nur an einer Stelle sein. Also entweder steht es auf der Probebühne oder steht in den Werkstätten oder steht vielleicht noch beim Regisseur zu Hause. Oder
es geht gar verloren.
Ist ganz und gar nicht mehr auffindbar oder ist eine Wand draufgefallen, alles schon gehabt. Und dann ist das sozusagen eben nicht mehr greifbar für den, der es gerade bräuchte. So ein 3D-Modell kann natürlich auf allen PCs, mittlerweile sogar auf dem eigenen Handy gespeichert sein. Und dort könnte man gucken, wie kommt jetzt die Treppe da unten an und wie geht es dann da weiter und wo muss der dann da durch? Und dann wäre das, wenn wir mal so weit sind, dass das jeder wirklich mitspielt, natürlich sehr hilfreich, dahin zu gehen. Für mich ganz persönlich ist es natürlich sehr praktisch, denn ich habe früher durchaus auch in Hotelzimmern gebastelt sozusagen, dann ist der U aus, dann läuft man durch eine fremde Stadt und muss noch das und das besorgen und ist nicht so einfach, so klappt mein Laptop auf und kann weitermachen, das ist natürlich großer Vorteil, es bietet wirklich ganz tolle Möglichkeiten, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit, vielleicht gibt es ab und zu ein Bühnenbild, was man anders besser konstruieren und besser ausdrücken könnte für die Werkstätten, dann sollte man es auch anders machen, also ich bin da nicht hundertprozentig festgefahren.
Aber es war auf jeden Fall sehr spannend bei der Konzeptionsprobe auch zu sehen. Also finde ich, für mich jetzt, ich habe es vorher noch nicht gesehen in 3D.
Ja, das, also was ich noch nicht so lange kann, ist die Sachen dann wirklich zu bewegen, eben eine Drehbühne wirklich drehen zu lassen oder Prospekte auf- und runterfahren zu lassen. Seitdem ich das kann, bin ich eigentlich damit auch schon sehr froh, weil ich eigentlich jetzt alles ausdrücken kann damit, was ich ausdrücken muss im Allgemeinen. Wichtig ist aber, und das ist ganz zentral, auch wenn wir jetzt hier keinen Bühnenbildlehrgang machen, das Wichtigste ist, man muss, und das kann man natürlich, wenn man eigentlich alle anderen Sujets des Modellbaus und so weiter auch schon mal gemacht hat, trotzdem, man muss immer auf der Bühne denken. Mhm. Das ist das Schlimmste mit Berufsanfängern, die früher hätte ich gesagt, die bauen tolle Modelle, aber wissen überhaupt nicht, wie das stattfinden soll. Heute könnte ich sagen, die lassen tolle 3D-Gespenster fliegen, aber haben keine Ahnung, wer ihnen das wie machen kann.
Ja.
Und deshalb baue ich auch meine 3D-Modelle eigentlich wie ein Papiermodell. Ich baue wirklich eigentlich das als eine Pappe und fange damit an. Mhm. Und dann funktioniert das, weil ich eigentlich nur auf der Bühne denke. Also klar, ich kann da auch eine Wand durch eine andere durchfahren lassen, aber das klappt auf der Bühne nie verlustfrei, sagen wir mal so.
Ja, auf jeden Fall sehr spannende Einblicke. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du über deine Arbeit erklärt hast und auch über das Stück mit mir gesprochen hast. Dann sage ich schon mal toi, toi, toi für die Premiere.
Dankeschön.
Es ist wirklich ein sehr eindrucksvolles Bühnenbild geworden.
Wird schon schief gehen, sagen wir.
Auf jeden Fall.
Danke.
Ein herzlicher Dank geht auch an alle Hörerinnen und Hörer. Wir würden uns natürlich freuen, einige von Ihnen bei der Premiere oder bei einer der Vorstellungen begrüßen zu dürfen. Bis dahin und nochmals vielen Dank fürs Zuhören.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.